NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Februar 1515. Der Geburtstag des Arztes Valerius Cordus.
Er hatte gute Voraussetzungen. Schon der Vater von Valerius Cordus war ein renommierter Hochschullehrer, Arzt und streitbarer Poet.
Er war der Sohn des berühmten Professors Auritius Cordus. Cordus war Professor für Medizin in Marburg und war für seine bissigen Epigramme mehr als bekannt. Die waren so bissig, dass der Landgraf Philipp ihn quasi drängte, die Universität zu verlassen, und er musste daraufhin nach Bremen als Stadtarzt gehen und dort sein Brot verdienen.
Das war im 16. Jahrhundert ein sozialer Abstieg.
Denn entweder man sollte an der Universität sein oder am Hof sein, zumindest als Mediziner. Denn als Stadtmediziner zu arbeiten war, sagen wir mal, eher ärmlich.
Aber der Karriere seines Sohnes Valerius Cordus schadete das nicht. Er war hochbegabt, ehrgeizig, studierte in Leipzig und Wittenberg, ein promovierter Mediziner, der sich dann der Botanik zugewandt hatte. Er hielt Vorlesungen über Heilpflanzen und erkannte die einflussreichen Reformer.
Melanchthon war ja neben Luther der Vermittler geistiger Ideen, aber auch naturwissenschaftlicher Ideen. Und er hat wohl Valerius Cordus beeinflusst.
Eine gute Referenz, um für eine aufstrebende protestantische Reichsstadt zu arbeiten.
In Nürnberg, das war eine der großen deutschen Reichsstädte, suchte der Rat schon lange Zeit nach einer Möglichkeit, das Apothekenwesen zu reglementieren. Es gab verschiedene Entwürfe, es gab Entwürfe des Rates, man wurde sich nicht einig.
Wohlhabend dank der Metallerzeugung und der nahen Handelswege war die Stadtkasse prall gefüllt. Geld, mit dem die Patrizier das öffentliche Leben reformieren wollten. Dazu gehörten auch die Apotheken, denn den geordneten Verkauf von Arzneien gab es noch nicht so lange. Über Jahrhunderte hatten fahrende Händler obskure Mittel angeboten.
Salben, beste Salben, kommt Leute, kommt! Rindermark, Bärenschmalz, Hirschteig, nur zwei Heller der Tiegel, heilt Beulen und Schrunden.
Oft flüchteten die Menschen im Mittelalter auch in Magie und Aberglaube. Dabei war die Welt schon einmal klüger. Das Altertum hatte beachtliche medizinische und pharmazeutische Kenntnisse gesammelt, aber spätestens mit dem Untergang des Weströmischen Reichs im 5. Jahrhundert war dieses Wissen verschüttet. Die Historikerin Dr. Verena Epp.
Es ist ganz wichtig zu sehen, dass das Ende der antiken Stadtkultur und die Verlagerung in Richtung einer landwirtschaftlich geprägten Kultur und das Abgehen von großen politischen Einheiten ein entscheidendes Merkmal des Mittelalters wird. Das, was dann Träger der Kultur wird, sind die Klöster, und die werden zunächst mal auf dem Land gegründet.
Und so stockte der Wissenstransfer über Jahrhunderte, zumindest im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.
Die antike Tradition hat sich ja nicht im westlichen Mittelalter verbreiten können. Dazu war der Bruch zu stark.
Erst mit dem Aufstieg der Städte im 12. und 13. Jahrhundert änderte sich das öffentliche Leben, entstanden neue Handelsformen. Elisabeth Hoover, Leiterin des Apothekenmuseums in Heidelberg.
Wir können uns vorstellen, dass die Apotheken sich genauso entwickelt haben wie auch die anderen Verkaufsstationen. Sie haben eine Marktsituation in einer aufstrebenden Stadt. Da ist noch nicht jedes Haus aus Stein. Jemand kommt, stellt sein Fass auf, indem er seine Waren mitgebracht hat, räumt die Waren raus, legt ein großes Brett über das Fass, legt die Waren drauf und beginnt den Verkauf.
1231 erließ der Stauferkönig Friedrich dann das Edikt von Salerno. Es gab den medizinischen Berufen eine Trennschärfe, die über Jahrhunderte galt.
Der Arzt darf keine Arzneimittel herstellen, wohingegen der Apotheker keine Diagnose stellen darf.
Ein Verstoß gegen diese Aufgabenverteilung wurde bei Strafe verfolgt. Professor Müller-Jahnke?
Apotheker durften in keinem Falle kurativ tätig werden. Das wurde immer geahndet.
Denn der Apotheker der frühen Neuzeit hatte im Gegensatz zum Mediziner nicht studiert. Ein Universitätsabschluss wurde im Deutschen Kaiserreich erst 1875 verpflichtend.
Die Apothekerkunst war ursprünglich eine handwerkliche. Das heißt, der angehende Apotheker musste eine Lehre durchlaufen, bei einem Meister dann eine Gesellenzeit, hat sehr oft dann noch Wanderjahre angeschlossen und wurde dann geprüft und war Apotheker.
Das versprach dann zumindest in den größeren Städten Wohlstand und soziale Anerkennung.
Ein Apotheker war ein sehr angesehener und teilweise auch sehr reicher Großkaufmann. Dies gilt natürlich für die großen Reichsstädte wie Nürnberg.
Hier hatten sich im 16. Jahrhundert 11 Apotheken etabliert, aber der mächtige Rat der Stadt wollte endlich auch ein verbindliches Arzneiverzeichnis. Es ging den Patriziern um Qualitätssicherung und da fiel die Wahl auf den Mann, der sich schon mit 27 Jahren einen hervorragenden Ruf als Mediziner und Botaniker erarbeitet hatte.
Schließlich hat man Valerius Cordus nach Nürnberg gerufen und er ist 1542 dorthin gefahren und wurde gebeten, ein Arzneibuch zu schreiben.
Valerius Cordus stellte nun die wichtigsten Arzneirezepturen zusammen. Es waren Fundstücke einer fremden Kultur.
Die pharmazeutische Welt war geprägt durch die Schriften der Araber, die ins Lateinische übersetzt worden waren.
Die hatten, im Gegensatz zu den Europäern, über Jahrhunderte das antike Wissen weiterentwickelt.
Und die Araber haben dann das antike Schriftgut bearbeitet, neue Rezepte hinzugefügt in der Medizin und auch in der Pharmazie. Im Gegensatz zur Antike, in der einfache Arzneimittel zur Behandlung der Krankheiten empfohlen wurden, haben die Araber diese sogenannten Simplicia, einzelnen Drogen, zusammengemischt zu recht kunstvollen Rezepten.
Und sie entdeckten, wie man diese bisweilen aufwendig komponierten Arzneien konservieren konnte.
Sie haben sie vor allem mit Zucker versetzt. Zucker hat den großen Vorteil, dass er solche Drogenmischungen haltbar macht.
1543 legt Cordus dem Nürnberger Rat das Auftragswerk vor. Der Stadtarzt und ein Prediger prüfen die Schrift, schließlich musste sie mit dem medizinischen Wissen und der Lehre der Reformatoren übereinstimmen.
Nachdem die beiden Herren abgenickt hatten, ordnete der Rat an, dass dieses Arzneibuch als neue Apothekerordnung gedruckt werden sollte.
Und Cordus bekam sein Honorar, wie der Eintrag im Rechenbuch der Stadt vermerkt.
Dem Medico Cordo, des Buchs halber, so er es zu der Reformierung der Apotheken verfertigt hat, sind 100 Goldgulden von Rats wegen zu verehren.
Eine erkleckliche Summe für einen Mediziner in der damaligen Zeit.
Cordus verließ Nürnberg nur mit prall gefüllter Reisekasse Richtung Italien. Dort wollte er seine botanischen Studien fortsetzen, aber dazu kam es nicht mehr. Er starb mit nur 29 Jahren an den Folgen eines Unfalls.
Man nimmt an, dass er vom Pferd gefallen ist.
Die Grabinschrift würdigt die Verdienste des früh Verstorbenen.
Durch seine Gelehrsamkeit und sein großes Wissen erregte er die Bewunderung aller Gelehrten seiner Zeit. Schon als Jüngling studierte er mit großem Fleiß die dunkle Seite der Natur und die Kräfte der Pflanzen und war wohl einer der größten Botaniker seiner Zeit.
So erschien sein Arzneibuch erst posthum. 1547 konnte der Nürnberger Rat allen 11 Apotheken der Stadt das Werk des Valerius Cordus aushändigen. Jetzt hatte man einen Überblick über die gängigen Arzneien und was noch wichtiger war, die verbindliche Anleitung zur Herstellung dieser Medikamente.
Und daher sagt man heute auch, dass dies die erste amtliche Pharmakopö für das Heilige Römische Reich deutscher Nation gewesen sei. Also Pharmakon ist das Arzneimittel. Und das Kopein, das heißt also Abschreiben, also die Niederschrift der Arzneimittel.
Valerius Cordus hatte das Wissen der Zeit für den Apotheker zusammengefasst. Es war eine Gebrauchsanweisung für den Handwerker. Zu Risiken, Wirkungen und Nebenwirkungen der Arzneien konnte man damals nur den Arzt fragen.
Es finden sich bei Cordus auch nur am Ende einer jeden kleinen Monographie kurze Hinweise zur pharmakologischen Anwendung. Dies bleibt im Grunde in allen Arzneibüchern bis in unsere Tage so. Die Wirkung hat der Arzt zu beurteilen. Das Arzneibuch ist der Ort, in dem die Herstellung vorgeschrieben ist, aber nicht die Wirkung.
Aber Arzt und Apotheker arbeiteten nun enger zusammen. Schließlich gab es einen Leitfaden für die Erstellung der Medikamente.
Der Arzt war es, der bei Konsultation die zusammengesetzten Arzneimittel beschrieb, dann den Patienten in die Apotheke mit einem Rezept schickte oder aber, was häufiger war, selbst in die Apotheke ging und dort die Herstellung überwachte und das Protokoll zur Herstellung auch abzeichnete.
Aber davon profitierte im 16. Jahrhundert nur eine Minderheit der Patienten. Ärztliche Versorgung blieb ein Luxus.
Ärzte waren teuer und daher konnten sie sich eigentlich nur die Oberschicht leisten.
Die überwiegende Mehrheit blieb von dieser Behandlung weitgehend ausgeschlossen. Der Kölner Medizinhistoriker Professor Dr. Klaus Bergdold:
Die meisten Menschen sahen nie einen studierten Arzt. Wenn sie krank waren, wenn sie Probleme hatten, gesundheitlicher Art, dann gingen sie zu einem Heiler oder zu einer charismatischen Persönlichkeit.
Die Mehrheit der Bevölkerung musste sich selbst helfen. Entweder sie erstanden einfache Arzneien, die sogenannten Simplicia, die es auch damals schon ohne ärztliches Rezept gab, oder sie hielten sich an eins der Kräuterbücher, die immer mehr Verbreitung fanden.
Die Bedeutung eines Kräuterbuchs im 16. Jahrhundert bestand darin, dass hier der sogenannte gemeine Mann, das heißt der Nichtarzt, der Laie, eine Möglichkeit fand, sich über Heilkräuter im weitesten Sinn zu informieren.
Hier gab es im Gegensatz zu der Apothekerordnung des Valerius Cordus auch Hinweise zur Anwendung und Wirkung. Aus dem berühmten Kräuterbuch des Arztes und Predigers Hieronymus Bock.
Kamillenblumen mit dem wohlriechenden Kraut in Wein gesotten und getrunken, eröffnet die Leber, die Milz, treibt aus die Gilb, stillt innerliche Schmerzen der Mütter.
Einen Nachweis über Nutzen und Wirkung der Medikamente konnten die Ärzte des 16. Jahrhunderts nicht erbringen. Sie beobachteten, gaben ihre Erfahrungen weiter und stellten fest, dass sich einige Heilpflanzen durchaus bewährten.
Diese einfachen pflanzlichen Arzneimittel, zum Teil auch einfache mineralische Arzneimittel, haben sich über die Jahrhunderte halten können. Vieles andere musste aber dann letztlich abgestoßen werden, weil es mit der heutigen Medizin, auch mit modernen medizinischen Vorstellungen, nicht mehr vereinbar ist.
Es dauerte noch einmal 3 Jahrhunderte, bis es einen wissenschaftlichen Wirknachweis für Medikamente gab. Professor Müller-Jahnke:
Erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts weiß man zuverlässig, wie Medikamente wirken. Und daran ist die Aufklärung der Alkaloide bestimmend gewesen. Alkaloide sind Pflanzeninhaltsstoffe, die seit dem 19. Jahrhundert chemisch aufgetrennt und seit Ende des Jahrhunderts dann auch synthetisiert werden können.
Nun entstand die Arzneimittelindustrie und schuf eine Massenproduktion, die allein in Deutschland 2013 einen Umsatz von rund 42 Milliarden Euro erwirtschaftete. Daneben gibt es aber eine neue Sicht auf Arzneien. Die sogenannte personalisierte Medizin will mit einer individuellen Zusammenstellung die Wirkung der Medikamente deutlich verbessern. Der Wiener Genetiker Dr. Markus Hengstschläger erklärt diesen Ansatz.
Es gibt nicht den Kopfschmerz. Jeder Mensch hat sozusagen sein individuelles genetisches Rüstzeug und dementsprechend verstoffwechselt er auch Medikamente, die man ihm gibt, und dementsprechend helfen ihm Medikamente auch individuell. Das wird so sein, dass ich vorhersehe, dass vielleicht in 20 Jahren kein Medikament mehr auf dieser Welt verschrieben wird, bevor man nicht eine genetische Testung an diesem Patienten durchgeführt hat. Bevor man nicht weiß, welches genetische Rüstzeug vorliegt und dann das entsprechende Medikament adaptiert sozusagen an dieses Rüstzeug verschreibt.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Valerius Cordus, der heute vor 500 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.